Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Grüezi, Emil Steinberger.
Grüezi, Herr Siller.
Habe ich das Grüezi irgendwie so gesagt, dass Sie es verstanden haben?
Exakt, wunderbar. Ich ärgere mich immer, wenn Sie sagen, die Leute, Grüezi, Grüezi. Oder vor allem, wenn Sie sagen, zur Begrüßung. Ist ja, es ist für die Begrüßung, aber nicht zum Abschied nehmen. Oft sagen Sie dann am Telefon, zum Abschied nehmen, sagen Sie Grüezi.
Das ist natürlich falsch. Das geht gar nicht.
Also haben wir schon eine kleine Lektion.
Gut, wir haben jetzt schon wieder was gelernt. Ja. Ciao kann man aber vorne und hinten sagen, ne? Wenn man sich begegnet oder wenn man geht.
Ciao. Ciao ist für uns schon eher, wenn man sich verabschiedet.
Eher zum Verabschieden.
Ja, aber heute ist das nicht, mehr so streng, nein.
Aber Moin Moin kennen Sie auch?
Ja, kenne ich vom Hören sagen. Ich kann es nicht anwenden, denn ich habe das Gefühl, ich kann dieses Wort gar nicht richtig aussprechen. Das Moin, Moin, Moin.
Sehr gut, sehr gut.
Schreibt man das mit M-O-I-N, einfach so?
Genau.
Ja. Moin.
Moin.
Moin ist mehr so Moin, Moin, Nasallaut.
Manche sagen auch nur Moin, manche sagen Moin, Moin. Dann gibt es Leute, die sagen Moinsen.
Moinsen.
Moinsen. Moinsen gibt es auch.
Mäuse. Und Mahlzeit? Ist das immer noch in wo?
Wenn man sich auf dem Flur begegnet vor der Kantine.
Das habe ich doch erlebt bei unseren Aufzeichnungen, wenn wir da zum Mittagessen marschiert sind durch den Gang, langen Gang, da kamen die anderen, die schon gegessen haben, zurück und jeder hat gesagt, Mahlzeit, 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 Mahlzeit. Da habe ich gedacht, was ist da los?
Aber es ist doch nett gemeint, oder?
Ja, natürlich.
Dann habe ich eben noch von Ihnen schon, bevor wir ins Studio gegangen sind, ein neues Wort gelernt, das ich schon wieder vergessen habe. Wir trinken unterschiedliche Wässer.
Ja, genau.
Sie ein stilles und ich eins, sagen wir mal, mit diesen Perlchen drin.
Ja.
Das vermeiden Sie, um keine Geräusche zu machen.
Ja, weil das gefährlich wird. Wenn so ein Bläschen hochkommt bei Ihnen jetzt, haben Sie es im Mund und jetzt...
Jetzt habe ich es runtergeschluckt.
Ja, okay, das geht. Jetzt reden Sie und da muss ja dieses Luftbläschen irgendwann mal an die Oberfläche kommen.
Ja.
Und das kommt unweigerlich und was machen Sie dann?
Ich kann das so lange beherrschen, bis mir keiner mehr zuhört. Aber ich wollte wissen, wie nennt ihr das?
Görbse.
Görbse.
Ja, Görbse. Ja, also zum Beispiel dem Kleinkind sagt man auch so, mach jetzt noch das Görbsli, gell? Nach dem Essen. Schönes Görbsli gemacht, ja.
Das ist bei uns das Bäuerchen.
Das
Bäuerchen.
Ja.
Mhm. Na gut, also vielleicht lernen wir noch mehr ein paar spezielle Schweizer Ausdrücke. Sie sind wieder auf Tour und den Emil gibt's halt im Programm auch noch, ne?
Ja, natürlich.
Ja, vor ein paar Jahren hieß es mal, den gibt's nicht mehr.
Ja, das war so. Das war 87, habe ich aufgehört, ganz strikte. Habe mir gesagt, jetzt ist Ende Bühne, Emil, jetzt musst du dich entscheiden. Ich habe mich entschieden dazu. Jetzt bekommst du nie mehr Applaus, habe mich dazu entschieden. Und dann machst du einfach ein paar Jahre später ein Buch und dann gehst du in eine Buchhandlung, machst eine Lesung und die war so lustig und die wurde immer lustiger und ich habe mir weniger gelesen, immer nur noch erzählt und heute von den 100 Minuten lese ich noch 10 Minuten.
Kabarettistische Lesungen nennt sich das. Reden wir gleich
etwas. Hat sich genannt.
Jetzt nicht mehr?
Nein, jetzt heißt es Drei Engel.
Ach so, ich dachte Drei Engel wäre auch eine kabarettistische Lesung.
Ist dasselbe.
Okay.
Aber wir müssen es umnennen, weil eine Lesung ist bei den Leuten nicht so.
Aber Drei Engel, die werden gefragt.
Drei Engel, da ist man gewundert.
Und
was steckt da dahinter?
Da steckt eine Bedeutung hinter. Die klären wir gleich auf in Leute mit Emil.
SWR 1 Leute, der Radiotalk.
Er war Postbeamter, Grafiker, besaß ein Kleintheater, ein Kino. Er ist Kabarettist, er ist wieder unterwegs und heute unser Gast Emil Steinberger. Mit Drei Engeln unterwegs, Klammer auf, kabarettistische Lesung, Klammer zu, aber Lesungen kommen nicht so gut an. Wie viel ist wahr von dem, was Sie da erzählen? Die Drei Engel stehen ja nun für Wahrheiten oder Nicht-Wahrheiten, oder?
Ja, es gibt zwei Situationen. Eine Situation ist das Buch, wo heißt Wahre Lügengeschichten. Da sind 30 Geschichten drin und 6 davon sind nicht wahr. Dann gibt es die zweite Version, das ist die Bühnenversion. Da sitze ich an einem Tisch mit einem Glas Wasser, ohne Bläschen natürlich, und erzähle einfach Geschichten und lese 2, 3 Geschichten vor. Und ich behaupte jetzt einfach, alles ist wahr, bis an ein einziges Detail. Und das kläre ich sogar auf am Ende der Vorstellung.
Okay, ja. Sie lassen nicht abstimmen, wer meint, was falsch war oder was?
Es gibt's auch. Ach, ja. Ja, oft diskutieren sie plötzlich nach der Nummer, weil ich die drei Engel, ich muss das vorausschicken, drei Engel heißt es so, weil ich meinem Sohn oft früher Geschichten erzählt habe und er wusste nicht genau, ist das wahr oder nicht wahr. Dann habe ich jeweils drei Finger in die Höhe gestreckt, wollte nicht schwören wie ein Eidgenosse damals und habe einem immer gesagt, drei Engel. Und da wusste er, die Geschichte ist wirklich wahr. Und das mache ich auch da auf der Bühne. Ich kann meine Hand hochhalten mit drei Fingern und dann wissen die Leute, das ist wahr. Es gibt ab und zu Momente, wo ich es vergesse. Und dann wird diskutiert. Ist das wahr?
Er hat es nicht gezeigt.
Was ich mache. Da sage ich, was wird da diskutiert? Ah, ob die Geschichte wahr ist, habe ich vergessen. Ja, ist sie wahr oder nicht wahr? Und dann schreien sie nein und die anderen sagen ja und so. Und dann kommt meine Lösung mit meinen drei Wurstfingern.
Kann man denn sagen, welche Geschichten schöner sind, die wahren oder die erfundenen?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, beim Schreiben von wahren Geschichten und unwahren Geschichten, ich muss ehrlich sagen, es war viel, viel schwieriger, unwahre Geschichten zu erfinden, damit sie den gleichen Level haben, ja, wie die wahren Geschichten. Denn die sind teilweise so skurril, unglaubwürdig, aber sie sind wahr. Und jetzt schreib Geschichten, die ebenso genau in die gleiche Richtung gehen, aber die nicht wahr sind. Das war eine Kunst, muss ich ehrlich sagen. Und ja, es funktioniert. Die Leute, sie lesen das Buch. Und es gibt für Detektive, gibt es im Buch innen eine Lösung. Wenn man genau das Buch anschaut, die Textseiten anschaut, kann man genau herausfinden, welche Geschichte jetzt wahr ist und welche nicht wahr ist. Ja, das ist so.
Dürfen wir jetzt nicht verraten, damit die Leute das im Buch nochmal alles selbst probieren?
Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man geht auf www.emil.ch, auf Diverses. Und da ist eine Liste mit allen Geschichten notiert, drauf notiert, die nicht wahr sind. Okay. Das wäre eigentlich die Salomonens-Lösung, als dass ich jetzt einfach allen erzähle, das ist wahr oder nicht wahr. Okay.
Ja? Haben Ihrem Sohn die wahren Geschichten auch besser gefallen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ui, da müsste ich mein Gedächtnis weit, weit zurückspulen.
Naja, dann war es nicht so auffällig. Dem haben halt alle Geschichten gefallen, ja, die natürlich der Papa ihm erzählt hat.
Er war froh, wenn ich überhaupt Zeit hatte, ihm Geschichten zu erzählen.
Ich traue mich, Sie gar nicht zu fragen, geht es Ihnen gut, weil es geht Ihnen immer gut. Oder tun Sie nur so? Ist das eine wahre Geschichte oder eine unwahre?
Nein, man kann sich doch nicht ewig verstellen oder so. Also wenn ich das ausstrahle, dass es mir gut geht, dann lassen wir das so. Und dann geht es mir gut. Schön. Und das geht auch inside, das geht auch selber in sich hinein. Es geht gut.
Ich habe eben gesagt oder gefragt, ob ich über das Alter reden darf. Sie sind 81, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie schafft man das mit 81 so fit zu sein, körperlich und geistig?
Ja, also das ist doch heute kein Wunder mehr. Es gibt
da kenne ich auch ganz andere Leute.
Ja, es gibt zwei Sachen. Es gibt Leute, da staunen wir wirklich, dass sie mit 85, mit 89, mit 90, wir kennen einen Luzerner, der ist 104, der ist immer noch fit, mit dem können sie über alles diskutieren, der ist ein Maler, das ist Hans Erni, der bekannte Maler, also mit 104 sogar. Also ich finde, das verschiebt sich dermaßen, das Alter. Dann kommt aber ein Arzt einmal, hatte ich ein Gespräch mit ihm, dann hat er mir gesagt, Emil, ich muss Ihnen schon erklären, ich kenne meine Klientel, meine Kunden, meine Männer. Ich muss Ihnen sagen, bei den meisten nach 65, wenn sie pensioniert werden, geht's einfach bergab. Die werden krank. Das ist doch eigenartig. Es gibt nur ein Mittel, da nicht mitzumachen in dieser sinkenden Stufe da, sondern aktiv bleiben, immer dranbleiben, machen, Freude haben an der Arbeit und so weiter, wenn es irgendwie geht. Ich glaube, neugierig sein. Neugierig ist ein hochwichtiges Wort, damit man immer schaut, Zeitung lesen, Zeitung überall. Ja, hab da oben gesehen, nirgends eine Zeitung. Nirgends im ganzen Studio habe ich, also nicht im Studio, in der Kantine, überall.
Ach so, ja.
Keine Zeitung, nichts, keiner liest eine Zeitung.
Ja, da sitzt man zusammen und isst und unterhält sich.
Aha, die kommunizieren da
genau.
Ungedruckt. Ja.
Aber wenn Sie einen Wunsch gehabt hätten, bei uns in der Redaktion liegen ganz viele Zeitungen,
wir
hätten
ihn
in die unterschiedlichsten Formate bringen können.
Das glaube ich sofort. Ja.
Wo gucken Sie zuerst rein, wenn Sie Zeitung lesen? In welchen Teil? Ins Feuilleton, in die Politik, in den Sport,
ins Lokale? Das hat sich sehr verändert. Ursprünglich so vor 30, 40 Jahren habe ich mich oft aufgeregt, wenn etwas Wichtiges in der Schweiz passierte, kam das erst auf Seite 3. Und das Ausland kam immer auf der ersten Seite. Und ich habe mich oft mit Redaktoren darüber gesprochen, das ist doch falsch. Und jetzt hat sich das verändert. Jetzt kommt das Lokale oft auf der ersten Seite und die große Weltpolitik erst auf Seite 3.
Ist Ihnen das lieber? Wenn Sie das interessiert, vor allen Dingen, was um die Ecke
also,
passiert?
Lokal meine ich jetzt nicht ein eng Lokal, nur von der kleinen Gemeinde, sondern von der Schweiz allgemein, finde ich ja. Das finde ich gut und dann das Ausland und dann Kultur und Wirtschaft finde ich auch noch ab und zu hochinteressant und Sport weniger oder gar nicht. Vor allem nicht Eishockey. Das sind 10 Seiten Eishockey an einem Montag da drin. Das kannst du blättern.
Ja. In der Schweiz ist Eishockey doch ganz wichtig, oder?
Ja, sehr.
Wir sind
sehr.
Doch gut geworden.
Ja. Nein, das klappt wunderbar mit dem Eishockey. Aber ich kann diesem Spiel nichts Tolles abbringen, weil der Böck suche ich ständig. Entweder muss ich neue Brille kaufen oder so. Ich finde ihn nicht.
Es geht Ihnen gut. Sie lachen gern und Sie bringen Leute gern zum Lachen und haben seit vielen Jahren ja auch eine Fachfrau an der Seite, die für das Lachen zuständig ist. Vorher kannte ich den Fachbegriff nicht. Gelotologin ist die. Das ist eine Lachtrainerin.
Kann man so sagen, ja. Gelotologin, ja.
Und ergänzt ihr euch gut, ja?
Ja, sie beschäftigt sich seit der Abitur mit dem Lachen. Und da macht sie Lachseminare. Und so weiter. Und da weiß ich noch, hat sie zugeschaut bei dem Spiel mit Günther Jauch. Wer wird Millionär? Und da haben mal Schauspieler und Akteure mitgemacht für einen guten Zweck. Ja. Und da war die Frau
Heller von Sinnen
dabei. Und die kam bis zur Millionenfrage. Also es war eine Riesenspannung. Und dann kam die Frage, was ist eine Gelotologin oder ein Gelotologe? Und meine Nitschel saß vor dem Fernsehen, Heller von Sinnen. Sag's, was ist das? Sag's. Und sie wusste es nicht. Und das war ein harter Moment. Hat gesagt, das Wort ist überhaupt nicht bekannt. Das wird jetzt wahrscheinlich durch dieses Spiel, das wird jetzt bekannt werden, was das heißt.
Wie kann man sich das vorstellen, ein Lachtraining? Sie haben das ja wahrscheinlich bei Ihrer Frau nicht mitmachen müssen, weil Sie können ja auch einfach so lachen. Ne?
Aber ich habe schon mitgeguckt, wenn sie ein Seminar macht.
Wie geht das?
Hat schon ein Seminar von 5 Tagen gemacht, ein Seminar von 2 Tagen, auch von einem Tag. Ja, da kommen ganz verschiedene Leute. Das kann ein Professor, ein Polizist, ein Schreiner, ein Ehepaar und so weiter. Alles kommt da in dieses Seminar und die einen wollen Lachen wieder mal erleben, weil sie sagen, ich kann in meinem Leben fast nie mehr lachen. Andere kommen, weil sie sagen, ich hab's verlernt oder ich kann nicht lustig sein. Und ich kann nicht improvisieren, ich kann nicht einmal einen Witz richtig erzählen. Mir fehlt das alles. Und da macht sie mit diesen zuerst einmal auch etwas Lockerungsübungen und so. Und dann beginnen Spiele. Macht man Spiele und plötzlich entdecken die, ich bin ja gar nicht so unbegabt. Ich kann ja auch lustig sein und man lacht sehr viel miteinander und so. Also ich staune und ich weiß nur von einer Geschichte, da ist eine Frau mit ihrem Mann gekommen und die Frau hat gesagt, also mein Mann wollte ja überhaupt nicht mitkommen. Aber ich habe gesagt, so jetzt kommst du einmal mit, wissen Sie, mein Mann hat überhaupt keinen Humor, überhaupt nicht. Und nach dem Seminar gehen die raus und dann sagt die Frau, ich habe einen ganz neuen Mann entdeckt. Ich wusste doch nicht, dass der so lustig sein kann. Also das gibt es schon.
Toll. Na, wenn man sowas erreichen kann, ist ja wunderbar. Ich glaube, das hat auch was mit einer Lebenseinstellung zu tun, ob man gern und gut lachen kann.
Ja, auf der einen Seite sicher, auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Natur des Menschen. Es gibt Menschen, die sind einfach nur ernst. Vielleicht im Inneren sind sie schon, möchten sie auch fröhlich sein oder lachen können. Aber sie drücken nur den Ernst aus. aus. Das gibt's schon. Aber im Prinzip möchte man schon humorvoll sein, aber es ist auch schwierig im Alltag humorvoll sein. Das ist schon.
Es gibt viele Sachen, da kann man auch schlecht drüber lachen.
Ja, ne? Es gibt viele Sachen, die einem wirklich traurig stimmen. Also im Moment finde ich die ganze Weltlage, das ist so was Verrücktes, so was unglaublich Kompliziertes geworden. Keiner weiß mehr, was richtig ist, was man tun soll. Bis zur obersten Politik und so. Das ist eine verrückte Welt zurzeit.
Worüber regen Sie sich am meisten auf, wenn Sie Zeitung lesen, Nachrichten hören oder das Elend der Welt erleben müssen?
Es ist eigentlich nicht ein Aufregen, sondern es ist eine Enttäuschung, eine laufende Enttäuschung, dass wir einfach, entweder haben wir verpasst, klar Stellung zu nehmen zu gewissen Lebenssituationen, oder man wurde immer weicher gegen Leute, die anderer Meinung sind. Man hat das nicht mehr verurteilt, man ist nachsichtig und so weiter. Heute stellt man fest, war das richtig, ist das richtig, oder hätte man viel früher Leute in Schranken weisen müssen. Oder auch ein Strafvollzug heutzutage. Ich habe letztes Mal einen Besuch gemacht in einem Gefängnis. Ja, so die haben zum Frühstück 10 Sorten Käse zur Auswahl. Die haben eine Aussicht, die sehen das ganze Bergpanorama. Die haben den Fernseher im Zimmer. Also ich meine, gut, das ist eine Art von Strafvollzug. Kann man auch dafür sein. Man will ja die Menschen nicht noch total wegnehmen von der Welt, wenn sie mal rauskommen, sich normal verhalten können. Aber da gibt es heute, ja, ich meine, ich muss das gar nicht im Detail erklären. Ich glaube, das wissen die meisten, dass es eine Situation ist, die fast nicht mehr lösbar ist. Jetzt kommt noch Ebola dazu. Das ist auch noch eine Riesenkatastrophe, die sich ausbreiten könnte. Man weiß nicht wo, wann. Das könnte explodieren und das könnte ganze Bevölkerungen fast ausmerzen. Also, und dann all diese Kriege, die da stattfinden. Und ich finde, ich bin traurig, dass eigentlich das Verrückteste, das Religion, wo sich die Leute so sehnen danach, genau das der Ursprung ist von all diesen Schwierigkeiten, die wir heute haben. Das ist sowas Paradoxes. Und alle haben das Gefühl, wenn sie an Gott glauben, dass es ihnen gut geht, dass sie Glück haben im Leben, mit Gott zusammen werde ich das Leben richtig führen können und so. Und es scheint das Umgekehrte zu sein.
Es ist wenn es jeder für sich beschließt, es geht mir gut, weil ich bei Gott meinen Trost finde und weil ich mit dem gut zurechtkomme, ist doch wunderbar. Also wenn es einem dabei gut geht, kann man nichts. Nur wenn man dem anderen dann sagt, du glaubst es gefälligst auch an meinen Gott, sonst haue ich hier den Kopf ab.
Ja, genau.
Und das ist dieser
Oder nur schon behauptet, wir haben die einzig richtige Religion, nur schon das genügt. Nicht einmal das soll man sagen. Ja. Auch wenn man uns glaubt und meint. Aber das ist auch das ist Privatsache. Damit provoziert man schon wieder, weiß Gott, wie viele Menschen. Und das geht ja bis zum Vatikan, der solche Äußerungen macht. Das einzige wahre Glaube ist halt der. Ja.
Aber immerhin haben Sie da jetzt einen neuen Chef, der das alles etwas lockerer sieht und sich auch gerne und gut mit Leuten unterhält, die ein bisschen andere Ansicht haben.
Das sieht so aus.
Trinken Sie zu Hause eigentlich Filterkaffee?
Nein,
das weiß der von sich. Aber er hat ja mal ziemlich lange Werbung für einen Kaffee gemacht, den man normalerweise gefiltert hat. Ne?
Ja.
Und damit haben sie auch einen Mann bekannt gemacht, der als Melitta-Mann in die Werbegeschichte eingegangen ist. Wie lange lief das? Oder wie viele Spots habt ihr da gedreht?
Es waren ganz genau 100 Fernsehspots, die ich da gemacht habe. Also ich habe sie geschrieben und dann inszeniert mit Egon Wellenbrink zusammen. Und das war ja ein, wenn ich das sagen darf, ein großer Erfolg.
Das war ein großer Erfolg, ja. Hat jeder darüber geredet? Ich weiß nicht, ob sich das im Umsatz des Kaffees bemerkbar gemacht hat.
Ja, gewaltig. Ja, das ist eine Kurve gezeichnet worden. Das war ja ganz verrückt. Und wirklich. Und beim 100. habe ich der Agentur gesagt, hört mal zu, jetzt war es der 100., jetzt mache ich nicht mehr weiter. Ausgenommen, wir versuchen eine neue Richtung. Entweder bekommt er eine Partnerin, damit sie zu zweit Kaffee trinken, vielleicht nicht am gleichen Ort. Oder wir machen die Spots viel moderner, abstrakter, frecher. Denn das dürfen wir uns vielleicht jetzt erlauben. Und die Agentur war meiner Meinung, aber der Auftraggeber nicht. Und somit habe ich es halt aufgehört und die Agentur auch.
Okay. Das war eine die stand hinter dir. Die haben sich die da stand, ja viel Etat entgehen lassen.
Aber allerdings. Und die haben auch das Gefühl gehabt, Emil hat recht.
Gut.
Jetzt wird es gefährlich, wenn wir noch weitermachen, immer im gleichen Stil. Irgendwie, man muss vorher aussteigen, bevor die Leute sagen, oh, kommt der Wellenbrinker, kommt wieder da.
Sie haben für Fisherman Friends, glaube ich, auch Werbung gemacht.
Ja.
Und noch ein paar andere Sachen. Warum machen Sie Werbung? Wollen Sie Leute gerne verführen oder ist das einfach für Sie eine besondere Kunstform?
Das ist ein Sport. Das ist für mich ein Sport. Ein Werbespot zu schreiben, wo Sie genau wissen, Sie haben 27 Sekunden Zeit und er fängt da an und er muss mit einem Gag aufhören, das war wirklich ein Sport für das Gehirn, super, muss ich ehrlich sagen. Und das war immer spannend, wenn ich den Text vorlegte, sagte ich, ja, aber scheinbar, das bringen wir nicht in 27 Minuten Sekunden rein. Und sag ich, doch, selbstverständlich. Und dann inszenieren und dann die wichtigsten Worte vielleicht noch rausnehmen, ein paar Worte, die es nicht unbedingt brauchen, also die unwichtigsten rausnehmen und so weiter, bis es ganz genau auf die Sekunde, es war ein tolles Spiel, ich habe das sehr gerne gemacht. Es ging mir da weniger um die Werbung, also die Leute, sondern natürlich soll das stimmen und es soll Erfolg bringen, aber es ist einfach ein tolles Metier. Und beim Fisherman's Friend, da habe ich was Verrücktes geschrieben, wo immer zwei Personen sich begegnen, eines lutscht ein Fisherman's Friend und das andere fragt, wie ist denn das Fisherman's Friend? Und dann kommt ein Gutsch Wasser über die Person und der andere sagt, nie fragen, kaufen.
Okay, ich kann mich daran erinnern. Das war auch von Ihnen. Ja. Ihre Idee gewesen. Ja. Waren Sie eigentlich umsatzbeteiligt bei Melitta oder Fisch? Nein. Das wäre nicht schlecht gewesen, ne?
Ja, egal. Es war Spaß.
Naja, Geld gebracht hat
es. Und es war,
hatte sich
wurde
ja
auch richtig bezahlt.
Sie waren ab und an im Zirkus oder haben auch einem Zirkus wieder auf die Beine geholfen. Und B, waren Sie auch in der Manege. Das in der Manege mitgemacht haben Sie bei Knie, ne?
Ja, bei Knie war ich 9 Monate unterwegs als Emil. Mhm. Und da waren natürlich viele Leute sehr skeptisch, indem sie sagten, der kann ja jetzt nicht die Kinderwagennummer in die Manege bringen oder der Polizeihauptwache oder so, das geht doch nicht. Und das habe ich natürlich schon gewusst und ich habe mir da ganz spezielle Sachen ausgedacht und wir konnten ja nicht proben, sondern ich habe praktisch an der ersten Premiere für die Presse und so, das einfach gespielt und so. Und ich hatte etwa 5, 6 Auftritte, ganz verschiedene, als Eisverkäufer, als Tierwärter, als Besucher, der den Eingang fand durch das Tigerkäfig in das Zelt. Also er saß im Käfig drin und hat mit seinem Eintrittskarte seinen Sitzplatz gesucht. Und da gab es ja so Böcke für die Tiger, die da drauf springen. Und habe dann meinen Platz gesucht. Und plötzlich habe ich da beim Eingang einen Tiger gesehen, habe den als Hund taxiert. Das ist ein kleiner Luzerner Niederlaufhund. Was wollte denn der da und so. Und zu den Leuten habe ich gesagt, kommt doch auch rein, wir haben hier noch Platz drin und so. Das war der und ja, einfach solche Nummern habe ich gespielt. Und es war ein Riesenerfolg, es war so verrückt. Die haben ja eine Rekordzuschauermenge gehabt, wie sie noch nie hatten. Das waren 1,3 Millionen und das gab es noch nie in der ganzen Geschichte. Wir haben Zusatzvorstellungen und also es gab Dramen, es gab an der Kasse Dramen. Leute, die Karten wollten, es hatte keine mehr, die haben die Kassiererin angespuckt. Und, also,
ach, nee.
Und die Kassiererin hat Nervenzusammenbruch erhalten. Es war...
Herr Steinberger, und Sie sind schuld daran, das geht doch gar nicht.
Ja, ich war da schuld, wirklich. Und beim Roncalli, da war ich in Köln im Fringsfedel, ein Theater von der Trudi Heer, und habe da gespielt. Und da hat mich nach der Vorstellung Bernhard Paul angesprochen, ich kannte ihn nicht. und hat dann gesagt, ja, ich sei beim Zirkus gewesen und er hätte da auch so ein Zirkusprojekt und sie wären da im Stollwerk in Köln und ob ich mal vorbeikäme. Und bin ich vorbeigekommen und habe die schönen Wagen gesehen, etwa 5, 6 solche Wagen hat er, habe in der Ecke Artisten gesehen, wie sie proben und habe das ganze Problem mitbekommen und ich war begeistert und habe gefragt, ja, da muss man etwas machen, bin in die Schweiz zurück, bin wieder zurückgekommen nach 14 Tagen und habe 400.000 Schweizer Franken mitgebracht von verschiedenen Leuten, die ich kannte. Und dann hieß es, okay, ich wollte mich verabschieden, da kamen die Artisten und haben gesagt, nein, nein, halt, wenn Emil nach Hause geht, das geht nicht, der muss da bleiben. Das ist für uns der einzige Garant, dass wir endlich jetzt mal eine Premiere machen können. Dann blieb mir nichts anderes übrig und dann habe ich halt das Zepter übernommen und habe alle Pläne geschrieben, vom ersten Tag an, Programm geschrieben, um welche Zeit die Probe beginnt, ganzen Probeplan, alles. Ich war in der Manege drin, habe die Regie gemacht und so. Und es war ja sehr spannend, denn der Direktor Bernhard Paul hatte zu Beginn der Vorstellung gesagt, meine lieben Damen und Herren, entweder gelingt uns das Experiment heute oder ich bin im Gefängnis.
War der pleite, wer oder was?
Er war total pleite, ja.
Aber mit Millionen Schulden. Mit Emils Geld und mit Emils Plänen hat es doch dann funktioniert. Ja.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Emil Steinberger ist unser Gast mit seinen drei Engeln auf Tour. Man kann sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie Sie mal angefangen haben als Postbeamter nämlich. Haben Sie am Schalter gesessen oder haben Sie Post ausgetragen?
Nein. Ich war nicht Briefträger, sondern ich war Postbeamter, ja, eidgenössisch diplomierter Postbeamter. Da musste man 3000 Ortschaften auswendig im Kopf haben, um zu wissen, wie die Briefe sortiert werden, die reinkommen. Oder am Schalter muss man Einzahlungen entgegennehmen oder Pakete und so weiter. Das war mein Job.
Hat Ihnen das Spaß gemacht?
Eben nicht.
Sie haben es aber ein paar Jahre durchgehalten, ne?
Ja, ja, ich habe es lange durchgehalten, 9 Jahre habe ich es durchgehalten. Aber ich weiß eigentlich wieso, weil ich nach dem Feierabend immer meine tollen Hobbys hatte. Ich spielte damals schon Kabarett. Wir waren ein Ensemble, waren schon erfolgreich im Ensemble. Und das war eigentlich mein Leben und die Post. Ja, die habe ich erledigt einfach.
Wir wollen den Job ja auch nicht schlecht machen. Es gibt viele gute und nette Postbeamte, die ihren Schalter mit Herzblut machen.
Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nein, nein, aber es war nicht jetzt meine Natur dazu. Ich hatte immer Mühe beim Einzahlungsschalter, nicht wahr? Da nimmst du ja Millionen Gelder ein und du musst ja alles tippen.
Und dürfen es nicht behalten.
Mache ich immer Tippfehler. Und am Abend stimmt die Kasse nicht. Und da musst du eine Stunde lang alles wieder abpunktieren, jeden Einzahlungsschein abpunktieren. Es war furchtbar. Und das hat mich so kaputt gemacht eigentlich wirklich, weil ich an mir zweifelte, wieso kannst du dich nicht so konzentrieren, dass dir mal nie ein Fehler passiert heute, Emil. Jetzt bin ich da, jetzt konzentriere ich mich nur noch auf das und habe getippt und getippt. 15 Rappen zu wenig in der Kasse, muss wieder eine Stunde lang suchen. Es war schrecklich, es ist nicht meine Natur.
Aber sind Ihnen da schon ein paar Gedanken für gute Sketche gekommen, wenn man da am Schalter sitzt und diesen Publikumsverkehr hat?
Nicht einmal, denn ich bin nicht einer, der rumläuft und bewusst Sachen sucht, Momente sucht oder so und das aufschreibt, sondern es sind Dinge, die mich einfach anspringen, und die bleiben dann da im Unterbewusstsein so lange, bis ich es brauche. Dann kommt es hoch.
Aber Sie müssen ja nach wie vor spontan bleiben, wenn Sie auch mal improvisieren bei den drei Engeln. Wenn Sie mal zum Beispiel ein Stichwort zugerufen kriegen, können Sie da gleich eine Nummer draus machen?
Ich habe es mal gemacht beim Programm Emil träumt. Jeden Abend eine Improvisation. Die Leute könnten irgendein Thema zurufen. Und das habe ich dann gespielt, einfach frisch von der Leber weg. Und ich habe da 270 solche Improvisationen aufgezeichnet auf Kassettengerät. Ich weiß noch, an der Premiere, da hat einer gerufen, ich soll einen Tankwart spielen. Aber ich sagte, aha, Tankwart, okay. Da hat noch einer dazwischen gerufen. Aber einer ohne Benzin. Oh, ein Tankwart ohne Benzin. Ach Mensch, ja. Und habe das gespielt und das war ein absoluter Hit. Und die Zeitung, die Zürcher Zeitung hat dann geschrieben, ja, also es war eine der besten Nummern vom Abend, aber man kommt nicht darum herum zu sagen, das war doch vorbereitet. Das kann man nicht einfach so improvisiert spielen. Okay. Das hat mich schon getroffen. Ach, schade, das tat weh.
Es war eben so gut, dass man sich das gar nicht anders vorstellt. Eigentlich war es ein Kompliment.
Ja, natürlich, ja, im Prinzip schon. Aber für den Leser, der denkt ja mit der Zeitung und sagt, ja, wahrscheinlich haben die recht.
Jetzt haben wir uns gerade warm geredet und müssen schon wieder aufhören, weil die Sendezeit zu Ende ist. Am Anfang habe ich Sie mit Grüezi begrüßen. Sie haben ja gesagt, das geht auch nur zur Begrüßung. Wie verabschiedet man sich in der Schweiz?
Ade.
Ade, oh, das können wir hier im Ländle auch. Ade Emil Steinberg und vielen Dank für das Gespräch.
Adios, Wiederluege, war schön mit Ihnen.
Eins gehört.